Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Pile of Fame, der Computerspiele-Podcast-Sendung, die dazu da ist, euren Pile of Fame ein bisschen kleiner zu machen. Präsentiert von den zwei gelinden Herren Markus Richter und Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, allerdings hast du dich gleich versprochen, denn wir wollen den Pile of Shame kleiner machen und den Pile of Fame höher.
Tja, muss ich sagen. Hab ich doch genau so gesagt.
Sagen wir halt. Okay.
Mein Name ist Markus Richter, ich spreche in Mikrofone und tue das, wie ihr hört, professionell. Meistens beim Radio, manchmal auch am Podcast. Und das ist Rainer Siegel.
Genau, ich spreche als Amateur in Mikrofone. Das heißt ja, wie man weiß, als Liebhaber.
Das ist doch gelogen, du bist doch auch beim Radio.
Ja, es war gelogen.
Das Licht unter den Scheffel stellen. Genau, wir haben uns in der letzten Sendung schon ganz ausführlich vorgestellt, deswegen halten wir es dieses Mal knapp. Es geht wieder, wie gesagt, darum, dass wir große Spielestapel haben, die sie in den letzten Jahren angesammelt haben, genau wie ihr. Und dazu ziehen wir ein paar raus, besprechen die und dann könnt ihr entscheiden, vielleicht werfe ich das einfach weg oder vielleicht ist jetzt endlich die Zeit gekommen, es doch einmal zu spielen. Das heutige Thema ist umstritten. So viel kann ich schon mal sagen, aber es heißt Spione wie wir. Warum, Herr Siegel?
Ja, eigentlich, das haben wir ja am Ende der ersten Folge angekündigt, wollten wir eigentlich auf der James-Bond-Welle reiten, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben uns gesagt, ja, im April, da kommt ja der neue Bond raus. Ich habe ganz vergessen, wie er heißt, weil er ist jetzt wirklich weit, weit weg, weil er wurde ja wegen Corona verschoben auf irgendwann. Das heißt, wir stehen jetzt ohne Anlass da, aber trotzdem mit einem tollen Thema, Spione wie wir. Es gibt ja gar nicht so viele Spiele über Spione, nämlich über Spionage an sich. Es gibt einen Haufen Spiele, wo man ein Agent ist, begonnen bei Metal Gear Solid bis irgendwo, aber Spiele über Spionage gibt's nicht so viele eigentlich. Überraschend.
Also ihr seht schon, ne, der Herr Siegel ist ein wahrer Wortklauber vor dem Herrn. Ne, es geht, also ihr müsst jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht um den Spion. Es geht auch nicht um uns, die einen Spion spielen oder mehrere, sondern es geht um Spione wie wir.
Tja, das Germanistikstudium hat sich ausgezahlt. Ja, es geht also um die Mehrzahl und da haben wir zwei wunderbare Spiele ausgewählt, die sich tatsächlich beide damit beschäftigen, dass wir eine Spionageinstitution,
eine Spionagefirma. Also in meinem Fall eine Spionageab, das ist eine Abteilung des Geheimdienstes.
Ja. Meins ist einen Geheimdienst, das war das Wort, einen Geheimdienst. Wir leiten einen Geheimdienst.
Naja, also du leitest gleich einen Geheimdienst. Bei mir ist es eher so eine Ansammlung von Freelancern, so eine Agentur. Also wenn es Geheimdienstarbeit auch als Werbeagentur gäbe, dann wäre das Invisible Inc.
Invisible Inc. Geheimdienstarbeit als Werbeagentur. toller Elevator-Pitch eigentlich. Ich habe mitgebracht Phantom Doctrine. Das ist wirklich eigentlich relativ viel klassischer. Also nichts mit Geheimdienst, nichts mit stylischer Grafik. Das spielt in den 80er Jahren.
Kann ich und schon sieht sagen. Auch so aus, aber dazu später mehr. Jetzt, Herr Siegel, jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Ne? Also meine Spione haben mir zugetragen, dass Phantom Doctrine bei Ihnen überhaupt gar nicht im Pile of Shame liegt. Was ist denn da los?
Ja, das stimmt. Aber wir sollten da vielleicht ein bisschen nicht so streng sein mit unseren Auswahlkriterien.
Ist ja auch erst Folge 2, da kann man schon mal ein bisschen ausweiten. Genau,
wir machen die Ausnahme. Nein, Pile of Shame heißt ja im Normalfall, dass das Spiele sind, die man irgendwann in geistiger Umnachtung gekauft oder sonst wie in seine Höhle gekrallt hat. Das stimmt zwar in dem Fall auch, aber ich habe mich damit schon beschäftigt. Ich habe das Spiel schon besprochen für, glaube ich, sogar zwei Outlets. Aber es lag trotzdem auf meinem Pile of Shame, weil ich nämlich, 2018 ist es erschienen, und ich hatte immer das Gefühl, ich würde es gern noch mehr würdigen und nochmal spielen und mir nochmal das genauer ansehen, als es damals gegangen ist. Das habe ich hiermit nachgeholt und tja, mal sehen, ob es auf dem Pile of Fame landet.
Na, ich wollte gerade sagen, also da wäre ja so, ich erzähle nach, also meins ist ein wirkliches im ursprünglichen Sinne der Bedeutung Pile of Shame Spiel. Ich erzähle nachher, wenn ich dran bin, auch genau, wie es dazu gekommen ist. Jetzt würde ich aber sagen, aus meiner Arbeit als Spiele-Tester würde ich dann jetzt schon mal prognostizieren, dass das Spiel auf jeden Fall nicht super gut ist, weil ich pflege immer zu sagen, die größte Auszeichnung, die ich einem Spiel zuteil werden lassen kann, ist, dass ich es noch spiele, wenn die Rezension abgegeben ist. Und das war absolut, bei dir ja absolut Anscheinend nicht der Fall. Was ist denn dann passiert und was hast du dann dieses Mal erlebt?
Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen, was damals passiert ist, aber ich erkläre gern, warum ich es diesmal wieder gern gespielt habe und warum ich es ein bisschen bereue, dass es auf einem Pile of Shame gelandet ist, statt täglich gespielt zu werden. Okay. Ja, das richtige Leben ist dazwischen gekommen, wahrscheinlich, sage okay. ich gleich mal. Gut, ich fange mal an. Phantom Doctrine ist ein Spiel, in dem wir einen Geheimdienst leiten, und zwar mitten im Kalten Krieg. Es spielt in den 80er Jahren, also lange vor dem Mauerfall, und man kann sich aussuchen, ob man als CIA oder KGB-Agent beginnt. Das hat aber nur ganz kurz Bedeutung, weil nach einer kurzen Einleitung ist man sowieso mehr oder weniger vogelfrei und leitet eine Rogue Agency mehr oder weniger, die Kabale, also eine Verschwörung. Und es gibt da eine weltweite Verschwörung mit Atomkrieg und Kalten Krieg und Nuklearwaffen und so aufzuklären. Das aber nur am Rande, denn eigentlich Fleisch und Blut dieses Spiels sind Einsätze der Agenten wie im großen XCOM. Das heißt, ich lenke einen, mehrere, meistens sind es so zwischen 2 und 4 Agenten in eigentlich zufallsgenerierte Levels. Irgendwo auf der ganzen Welt sind die verteilt, wie es sich so gehört für ein Spionagespiel. Und dort muss ich meine Missionen erfüllen. Das kann entweder sein, irgendwo jemanden auszuschalten, also klassische Attentate gibt's. Dann gibt's natürlich Informationen sammeln, dann gibt's U-Boote sabotieren. Also alles, was quasi James Bond abwärts so hergibt, darf man da machen. Und zwar funktioniert das tatsächlich wie im großen XCOM. Ich würde sagen, das Wort XCOM-like gehört eigentlich schon längst eingeführt. Was meinst du? Also es gibt Roguelikes, XCOM-likes. Ja. XCOM ist wirklich eine dieser Spielblaupausen, die jeder kennt, und ich würde fast sagen, die meisten mögen es oder mögen es nicht.
Jetzt ist natürlich die Frage, hören auch Menschen diesen Podcast, die nicht wissen, was das ist?
Ja, selber schuld, würde ich sagen. Ich erkläre es kurz für jene unglückseligen Menschen, die bislang nicht das Glück hatten, XCOM in ihrem Leben zu haben. XCOM kennzeichnet die Mischung von Rundentaktik, das heißt, man lenkt kleine Einheiten, also meistens geht es, wie gesagt, nur so ein halbes Dutzend Soldaten oder Agenten oder was auch immer. Man lenkt die rundenweise in meistens militärische Einsätze gegen Außerirdische, wie in XCOM oder andere Bösewichte. Und verbunden damit mit einer global strategischen Layer, der drüber liegt. Das heißt, da geht es dann darum, entweder die ganze Welt vor der Alien-Invasion zu retten, und das macht man eben, indem man Basen baut und gute Beziehungen pflegt zu den Nachbarn und also Wissenschaftler forschen lässt, was eigentlich los ist. In Phantom Doctrine ist das so, da ist eben dieser ganze Kalte Krieg-Teil mit der Agentur, die man auch, das Hauptquartier lässt sich verlegen, man hat eine riesige Weltkarte, auf der man überall nachsehen kann, wo es neue Aufträge gibt, man kann seine Ressourcen verteilen, man kann neue Technologien erforschen, man kann Geld fälschen. So, ich bin schon mittendrin. In Phantom Doctrine.
Stopp, Siegel, ja, mäßigen Sie sich.
Entschuldigung.
Der Reihe nach. XCOM 2, also, es gibt das konkrete Level, rundenbasiert, Militärstrategie und so. Ich habe, also Phantom Doctrine liegt bei mir tatsächlich auch auf dem Pile of Shame, deswegen habe ich dieser Folge mit Spannung entgegengeschaut, weil ich das damals angefangen habe. Und ich mag XCOM. Also ich mag sozusagen, und da ist ja die Prämisse, Aliens ins Gesicht schießen, aber das rundenbasiert. Ich bin großer Fan von rundenbasierter Strategie. Aber habe Phantom Doctrine aus zwei Gründen, und der eine kommt jetzt gleich wieder aus der Hand gelegt, und das ist folgender. Diese Levels sind ja auch so aufgebaut, ne? Es gibt aber oft, also was besser ist, finde ich, ist das Gebäude-Gameplay, weil ich finde, bei XCOM ist es oft so, dass Gebäude eigentlich eher nur so elaborierte Barrieren sind und wenig wirklich zur Strategie beitragen, also meiner Meinung nach zumindest. Und das war bei Phantom Doctrine war das schon mehr. Was mich an dem Spiel aber am Anfang frustriert hat, ist, es hat mir verkauft von der Anmutung her, das ist also jetzt ein Agentenspiel. Da wäre ich also davon ausgegangen, der Weg, einen Level perfekt zu spielen, geht immer auch darüber, keinen Alarm auszulösen. Also nicht in ein Feuergefecht zuwickelt zu werden. Und für mich war das Spiel, ich weiß nicht, ob das in einem sehr frühen Stadium gespielt habe oder vielleicht so schlecht war, auch immer eine Möglichkeit. Für mich war das so, dieses Versprechen wurde nicht eingehalten, sondern das war ein Ding, was auf jeden Fall zum Feuergefecht eskaliert ist.
Und bevor du hast falsch gemacht, das ist der Punkt.
Ne, das würde mich aber interessieren, wirklich. Also war ich zu schlecht Oder setzt das, also, und damit meine ich nicht Folgendes, weil so ein Spiel kann man ja immer sozusagen so ausbalancen, dass man sagt, naja, wenn du es hundertprozentig perfekt machst, dann geht es, aber das ist so schwer, dass es eigentlich nicht klappt und dass es vor allen Dingen nicht im ersten Anlauf klappt. Und das sozusagen, das würde ich nicht zählen lassen. Deswegen meine Frage an dich, ist das wirklich ein Spiel, das man als Agent spielen kann, der versucht nicht erwischt zu werden, oder ist es eigentlich eher da, also in der Hinsicht, zumindest in dem konkreten Level, so ein XCOM, was aber einen anderen Anzug anhat. Einen Reskin quasi. Ja,
das wollte ich vorher schon kurz erwähnen. Was das große Problem und auch das Wunderschöne an Phantom Doctrine ist, das Spiel ist proppenvoll gestopft mit Systemen und mit allem drum und dran. Wie gesagt, man kann Geld fälschen, man kann seine Agenten irgendwie aufpeppen mit Chemikalien, man kann ihnen Gehirnwäsche verpassen. Es gibt wirklich alles, es hat einen Breach-Mechanismus, sprich, du kannst deine Agenten vor einem Raum versammeln und sie dann auf Befehl automatisch reinstürmen lassen. Das gibt's sonst in keinem XCOM-like, soweit ich weiß. So, und das alles führt eigentlich absolut in die Irre. Denn das, was man tatsächlich machen soll, wie du eigentlich richtig festgestellt hast, Markus, du sollst eigentlich unerkannt durch diesen Level wandern am Anfang. Also die Levels sind immer zufallsgeneriert. Ich finde, es schaut ein bisschen aus wie bei den Sims eigentlich, wollte ich kurz sagen. Die Grafik, also es ist eigentlich wie Sims James Bond Edition. Das heißt, du sollst eigentlich im besten Fall nicht erwischt werden. Mhm. Das ist am Anfang erstens schwierig, weil deine Agenten teilweise noch nicht die Fähigkeiten haben, um wirklich nicht erwischt zu werden. Und zweitens, das Spiel ist wirklich, wirklich wahnsinnig schlecht darin, das zu kommunizieren. Das habe ich wirklich bemerkt. Okay. Ich habe tatsächlich das Spiel jetzt wieder angefangen zu spielen und ich war letzte Woche eigentlich kurz davor, dich anzurufen und zu sagen, okay, Markus, Kommando Retour, ich kann Phantom Doctrine nicht mehr spielen. Ich habe absolut keinen Spaß dran. Keine Ahnung, was mir damals dran gefallen hat. Ich finde nicht mehr rein, es ist furchtbar. Ich habe mich dann nochmal hingesetzt und habe es nochmal versucht. Und dann bin ich erst wieder draufgekommen, wenn ein Kampf beginnt, hast du eigentlich schon was falsch gemacht. Dann hast du nicht gut genug nachgesehen, dann warst du nicht vorsichtig genug, dann bist du in einen Raum gestürmt, obwohl du gewusst hast, dass das Eck da hinten eigentlich eines ist, in das du noch nicht reinsehen konntest. Das heißt, du bist immer selbst schuld, wenn man es so spielt, wie es gedacht ist, aber wohlgemerkt, wie das Spiel das nicht kommuniziert. Wenn du so spielst, wie es gedacht ist, dann kannst du das Spiel ohne jeden Zeitdruck als schleichender, verkleideter Geheimagent erledigen und musst nur dann schießen, wenn die Mission das tatsächlich erfordert. Es gibt dann auch wieder Missionen, wo eben plötzlich etwas passiert, ein Alarm geht los, die werden dann getriggert, da hast du nichts falsch gemacht, sondern es ist eben so, das ist von manche Missionen sind eben geskriptet und nicht Zufallsmissionen. Das heißt, sobald du die U-Bahn-Pläne besorgt hast, geht der Alarm los. Und dann heißt es ein bisschen kämpfen. Das Kämpfen funktioniert toll, aber das Kämpfen ist so gemacht, dass du eigentlich nicht gewinnen kannst. Du kannst nur flüchten. Das heißt, es kommen immer wieder neue Gegner nach. Das heißt, wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann heißt es, in 6 Runden kommt Nachschub an Gegnern. Dann hast du 6 Runden Zeit zu flüchten oder was zu erledigen. Wenn du die Gegner dann erledigt hast, kommt nach denen sofort wieder Nachschub. Das heißt, es ist nicht wie XCOM, dass du wirklich auf militärischen Sieg spielen kannst und sollst. Das ist, glaube ich, das große Problem gewesen, auch bei den meisten, die dieses Spiel damals so ein bisschen mit Schulterzucken hinter sich gelassen haben. Mhm. Wenn es zum Kampf kommt, ist es eigentlich schon daneben gegangen. Und ja, das Spiel ist wahnsinnig schlecht darin, dir das zu vermitteln, außer dass es eben dann weniger Spaß macht.
Wie gut funktioniert das denn? Also das ist ja gerade bei, ich finde, man merkt das häufig, wenn Spielmechaniken ein bisschen komplexer werden, dass dem Roguelike-Game-Design Abbruch tun kann. Also Into the Breach zum Beispiel war so ein Ding, wo man das schon gemerkt hat, das ist ja ein sehr cleveres Game Design, was man ab und zu darunter gelitten hat, dass die Karten zufallsbasiert waren, das in der Regel aber sehr, sehr gut gemacht hat. Und jetzt stelle ich mir das aber vor, wenn es sozusagen nicht nur um die Kombination verschiedener martialischer Fähigkeiten geht, sondern halt wirklich noch dann diese schon schlecht erklärten Mechaniken noch dazukommen, leistet das Level-Design, was ja dann mehr oder weniger auch zufallsbasiert sein muss, das trotzdem?
Ja, das Coole dran ist ja dann wieder im Unterschied zu Into the Breach. Into the Breach ist ja sehr abstrakt. Also wer es nicht kennt, da spielt man ja quasi riesige Mechs in der Verteidigung gegen so eigentlich Kaijus, also riesige Insekten und sonstige Monster. Und das Schöne dran ist, Phantom Doctrine, ich habe mir überlegt, was ist denn eigentlich, was sind die interessantesten Szenen bei Spionagefilmen zum Beispiel? Mhm. Wenn eine Mission wie am Schnürchen glatt läuft und nie etwas daneben geht, ja, das ist zwar ganz cool, aber in Wirklichkeit, was die Filme und die Spannung tatsächlich ausmacht, ist eben die Oh-Fuck-Momente. Also plötzlich kommt man drauf, okay, der eine Alarm ist doch nicht ausgeschaltet, die eine Wache dreht sich doch um, obwohl sie eigentlich nach vorne gehen sollte. Es ist irgendwas schiefgegangen und wir müssen uns jetzt anstrengen, um das wieder hinzukriegen. Das heißt, ich finde, das Material an sich gibt schon relativ viel her, um solche Hoppalas oder Missgeschicke oder wirklich tragische Unglücke, kann ja vorkommen, wirklich gut einzubauen in die Story auch. Es ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, das das größte Emergent Storytelling leistet. Das heißt, es gibt hin und wieder Szenen, wo man sagt, okay, die Mission habe ich vergeigt, die lasse ich so, wie sie ist, um was Interessantes draus kommen zu lassen. Aber es ist durchaus oft so, also das passiert selten, dass man quasi sagt, okay, in dieser Mission habe ich zwar jetzt 8 meiner Agenten verbraten, die sind gestorben, ich bin jetzt verkrüppelt, aber ich spiele ein bisschen weiter, um zu sehen, was rauskommt. Das machen nur Menschen, die einen besseren Charakter haben als ich. und so. Ich greife da zur Quickload-Taste und schau mal, ob es irgendwo vielleicht 3 Züge hinter. Ich weiß, ich bin schwach, ich gebe es zu. Das Spiel belohnt aber beides eigentlich. Das heißt, man kann wirklich wie ein Saves-Kammer da und wie ein kleiner Bürokrat wirklich jeden Schritt, den man falsch gemacht hat, sofort durch Neuladen wieder rückgängig machen. Aber man kann auch roll with it quasi. Man kann sagen, okay, diesmal ist es daneben gegangen, mal schauen, ich muss mich jetzt da rausschießen, ist auch okay. Macht auch Spaß eigentlich.
Okay, na gut, also dann habe ich das sozusagen, da war ich nicht lange
genug. You're playing it wrong quasi.
Naja, aber das finde interessant, dass du sagst, das Spiel kommuniziert das nicht gut genug, weil das...
Ja, es spricht gegen das Spiel natürlich. Ein wirklich hervorragendes Spiel würde sein Material nehmen und jedem Spieler, auch dem schlechtesten, tatsächlich nahelegen, was er denn tun könnte und wie es Spaß macht. Aber
genau, also das Ding ist sozusagen... Das darf man jetzt auch nicht verwechseln. Es geht dabei nicht um Handholding. Es geht nicht darum, es dir möglichst einfach zu machen, sondern es geht darum zu erklären, was dann eigentlich das Spiel ist. Und naja, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, muss man halt selber entdecken. Aber ich finde tatsächlich, wenn man nicht totaler Fan von Videospielen ist, ist das selten ein Argument, was gut funktioniert. Aber gut, das ist jetzt der konkrete Level, dieses Metagame. Ich erinnere mich noch, das, also irgendwas mit Basis, ja, aber wo ich mich vor allen Dingen erinnere, ist, es gibt auch noch so eine Art Brett, wo man so Hinweise sammelt, die man irgendwie miteinander kombinieren muss. Und da, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich weiß nur noch, dass ich es unfassbar langweilig fand.
Okay, da haben wir unterschiedliche Auffassungen von langweilig. Was ich cool finde, das muss ich vorausschicken und deswegen wollte ich auch gerne dieses Thema machen. Ich finde, es ist ja wirklich schade, es gibt ja eigentlich wenige Spiele, die sich so richtig mit der Spionage an sich beschäftigen oder mit dem Spycraft heißt das ja im Englischen, das heißt das Handwerk der Spionage. Und da finde ich eben, dass Phantom Doctrine ein Spiel ist, dass das als eines der wenigen wirklich, wirklich gut gemacht hat. Denn es gibt eben, wie du gesagt hast, diese Pinwände. In jeder Mission kann man optional oder nicht optional Infos einsammeln und die trägt man zusammen wie ein derangierter Hamster, schleppt man da irgendwie Akten und Fotos in sein Hauptquartier und kann das dann auf dieser riesigen Pinnwand drapieren. Wirklich so, da hat man so virtuelle Pins, wo man sie tatsächlich aufhängt. Und wie der ärgste Verschwörungstheoretiker kann man diese Hinweise dann durch Fäden verbinden und im besten Fall kommt man dann irgendwann drauf, wenn man die Stichworte zusammengetüftelt hat, damit sich da irgendwelche Linien von dem OSS zu den Plünderern zu Codename Mary zu, keine Ahnung, irgendwas weiter ergibt, hat man die Pinnwand gelöst.
Aber so wie du sagst, klingt das nach einer spannenden Detektivarbeit, aber in meiner Erinnerung ist es so, du klickst einfach auf diesen Hinweisen, in Anführungszeichen, so lange rum, bis sich irgendwie am Rand so eine Liste von Worten ergibt und dann musst du dieses Wort taucht dann irgendwo anders auf und dann musst du einen Faden dahin ziehen. Und das klingt total gut. Aber in meiner Erinnerung...
So, was du erzählst, klingt langweilig.
Naja, ich wollte gerade sagen, es ist halt einfach sozusagen rumklicken und raussuchen. Also es ist im Prinzip eher eine Excel-Tabelle ausfüllen, als ich muss jetzt gerade an dieses, wie hieß dieses Cthulhu-Kartenspiel?
Cthulhu-Kartenspiel?
Dieses total verrückte...
Ich kenne nur Munchkin Cthulhu.
Nein, wo man die Perspektive des Spiels war ein Tisch, wo man so Karten drauflegt und die erzählen dann eine Geschichte...
Kaltes Simulator. Auch ein Lieblingsspiel von mir.
Genau, und da ist das Herausfinden der Zusammenhänge spannend, weil die eine spielmechanische Bedeutung haben und nicht ganz klar sind. Da ist tatsächlich das Entdecken Teil des Spiels, während ich das bei Phantom Doctrine echt so einen unfassbaren Pausenfüller fand.
Ach, ich muss zugeben, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen nicht ganz objektiver. Mir hat's einfach wirklich persönlich, wie objektiv kann man sein? Okay. Mir persönlich hat's insofern Spaß gemacht, weil man hat immer wieder Gelegenheit, diese geschwärzten Dokumente zu lesen und auf diese Stichworte eben abzusuchen. Mhm. Und das ist natürlich spielmechanisch betrachtet, man überfliegt einen Haufen Text und klickt die Codenamen, die man drinnen zu finden glaubt, an. Und die, wenn sie falsch sind, passiert gar nichts. Also wenn man einen falschen Teil anklickt, kriegt man keine Strafe. Wenn man das richtige Codewort erkannt hat, dann taucht's in der Liste rechts auf. Ja, okay. Das ist jetzt spielerisch nicht unbedingt die große Herausforderung, aber die Texte sind eigentlich wirklich recht nett. Es gibt immer wieder ganz seltsame, obskure Hinweise auf real existierende Verschwörungstheorien und man hat wirklich ein bisschen so das Gefühl, das ist dieses, was in Science-Fiction-Spielen so Techno-Babble ist, sprich, man hat jetzt diesen Phasendisintegrator gebaut und mit dem kann man die Singularitätsvarianz kompromittieren und so. Das hat sogar noch Sinn ergeben, aber Techno-Babble heißt eben, dass es quasi, dass es sich cool anhört. Ja. Und das ist hier irgendwie, ich würde sagen, das ist Spy-Babble. Das heißt, das ist irgendwie, das ist, wie man es auch aus Mission Impossible und James Bond und so kennt, sind wir uns ehrlich, wer kann die Handlung von mehr als zwei Mission Impossibles nacherzählen, sodass es noch Sinn ergibt. Und warum? Weil es wurscht ist. Es ist völlig egal, warum der Bösewicht das jetzt macht und mit welcher Firma in Genf jetzt diesen Vertrag abgeschlossen hat. Das ist wurscht, aber man kann es nicht weglassen, weil es zur Deko gehört. Es macht Spaß, ist lustig, klingt cool. Genau das leistet, finde ich, die Pinnwand in Phantom Doctrine. Sie gibt eben ein bisschen Atmosphäre, noch mehr Atmosphäre, weil ich finde ja, das 80er-Jahre-Setting von Phantom Doctrine gibt im ganzen Jahr sowieso eine coole Atmosphäre. Ich bin, muss mich zugeben, großer The Americans-Fan. Kennst du das? Bitte sag mir, dass du das kennst.
Nein.
Oh mein Gott!
Also ich weiß, worum es geht. Ich weiß, dass das sozusagen eine Spionageserie aus der Zeit ist, wo es noch keine Smartphones gab, aber habe mich nicht genauer damit befasst. Wenn ich mich recht erinnere, so auch, weil ich es ähnlich interessant fand vom Pitch her wie Phantom Doctrine.
Na, ich muss nur sagen, in Phantom Doctrine wirst du ja immer hingebracht und abgeholt von einem, ich glaube, es ist ein osteuropäischer, vermutlich ein bulgarischer VW-Transporter-Verschnitt. Also wirklich so, wie man sich eine 80er-Jahre-Plastikkarre osteuropäischer Prägung vorstellt, die bringt einen mit quietschenden Reifen in irgendeine abgefuckte süddalmatinische Einsatzstadt. Ja, und da hat es mich schon gehabt eigentlich, muss ich
so
sagen.
Also es ist... Es also Herr Siegel, es passieren gerade zwei Dinge auf einmal. Das eine ist, meine Skepsis... meine skeptische Erinnerung wird durch deine Schilderung nicht wirklich weniger. Gleichzeitig klingst du auf eine Art und Weise begeistert, dass ich sagen muss, entweder du bist ein wirklich fähiger Doppelagent oder das Spiel hat dir wirklich Spaß gemacht. Deswegen würde ich dir eine Frage stellen wollen, mit der man vielleicht die Frage Hop oder Top ein bisschen umgehen kann, nämlich wie lange musstest du denn spielen, bevor das Spiel sozusagen aufgehört hat, dir nicht zu sagen, was es eigentlich von dir will, sondern wo du quasi die Hand vom Telefonhörer zurückgenommen hast und mich doch nicht angerufen hast, um das abzusagen.
Es ist schwer zu sagen. Vor allem ist es natürlich auch schwer umzulegen auf jemanden, der das quasi nur zum Pläsier spielt, weil ich spielte es ja, ich wollte es ja spielen, um mit dir drüber zu reden. Das heißt, ich hatte ja mehr Motivation
als. Ja, genau, aber deswegen kannst du jetzt trotzdem, weil du ja sozusagen deswegen diese Schwelle überhaupt überschreiten konntest, kannst du vielleicht ungefähr sagen, wo sie ist.
Sagen wir es mal so, wenn man mit der richtigen Einstellung rangeht und liebe Zuhörer, die vermittle ich euch hiermit gerade.
Und Zuhörerinnen.
Zuhörerinnen natürlich, nämlich mit der richtigen Einstellung, das hier ist nicht XCOM, auch wenn euch das Tutorial diesen ganzen Military Bullshit lehrt, vergesst es, ihr werdet hier hauptsächlich schleichen und euch hin und wieder verteidigen, dann würde ich sagen, hat man wahrscheinlich schon in der ersten Stunde Spaß daran und in der zweiten auch und in der dritten auch und vermutlich auch noch in der 40., 50.
Wow, also du möchtest das Spiel sozusagen tatsächlich in den Pile of Fame schieben, ja?
Ich würde es annehmen. Es war witzigerweise gar nicht so geplant. Ich habe mir gedacht, okay, nehme ich Phantom Doctrine. War schon ganz nett damals. Hat mich interessiert, würde ich mir nochmal ansehen. Aber das ist dann vielleicht eins, das eben das doch nicht verdient hat bei näherem Ansehen. Bei näherem Ansehen komme ich drauf, hat's verdient, hat die mittelmäßigen Wertungen damals nicht verdient, aber selbst schuld auch, muss man auch sagen. So,
also,
bitte,
also Invisible Inc. Naja, also ganz ehrlich, an dieser Stelle bin ich sehr gespannt auf das Forum und die Diskussion dazu, weil ich bin jetzt on the fence, ne? Weil ich glaube trotzdem, dass das Spiel mir nicht liegt, aber du klingst schon sehr überzeugt und deswegen bin ich jetzt überlegen, fange ich es vielleicht doch nochmal an? Ich werde mal durchlesen, was die anderen Leute dazu schreiben und dann mal gucken. So, Invisible Inc., das andere Spiel. Damals. Ja. Invisible Inc. war so ein Early Access Spiel. Und das habe ich gesehen und das hat so, okay, das ist irgendwie, also auch rundenbasierte Strategie. Und hat so eine geile Comic-Grafik, so die so sehr flächig wirkt. Mir fällt jetzt gar nicht so richtig so ein passender Vergleich. Es ist nicht wirklich Fantasio und Spirou, wie heißt der Typ, der es gezeichnet hat? Aber es hat schon was Comicartiges sozusagen auf eine Art und Weise, die mir sehr sehr sympathisch war. Und dann habe ich das angefangen zu spielen und ich hatte lustigerweise nichts gesehen. Also manchmal gibt es so Spiele, da liest man gar nicht viel zu. So, man sieht es einfach, das ist gerade, es ist nur ein Zehner und es hat die richtigen Hashtags und denkst so, ach naja, komm, was soll schon passieren? Dann habe ich das angefangen zu spielen und dann war mir irgendwann so gar nicht klar, worauf läuft das denn eigentlich hinaus? Weil ich bin jetzt da, also man fängt dann an, ist man so in einem Gebäude und hat so drei Leute und die können auch, also nicht so XCOM, also das klassische XCOM-like ist ja, du hast eine Runde und da hast du im Prinzip zwei Aktionen und dann kannst du in einer Aktion kannst du laufen, dann kannst du entweder nochmal laufen oder schießen und wenn du geschossen hast, ist auf jeden Fall die Runde vorbei. Das ist hier nicht so, sondern du hast wirklich so ein bisschen filigraner, du hast Aktionspunkte und kannst sozusagen bestimmte Dinge, die du machst, kosten halt Aktionspunkte, du kannst sie aber in der beliebigen Reihenfolge machen. Und dann gab es irgendwie, also da gibt's das Gebäude und dann hast du so eine isometrische Sicht und dann musst du, da laufen Wachen rum, die haben Sichtkegel, also so richtig ganz, ganz klassisch Agenten und Spionen. Dann gibt's noch eine andere Sicht, die du anschalten kannst, da wird das Netzwerk des Gebäudes gezeigt. Und dann kannst du darin mit Energie, die du wiederum gesammelt hast in einer anderen Perspektive, Rechner hacken oder Kameras hacken. Also das ist sozusagen dieses Wechselspiel zwischen, je mehr du das Gebäude erkundest, desto mehr Energie kannst du freischalten, die du aber brauchst, um das Gebäude weiter erkunden zu können. Und dann gibt's noch eine weitere Mechanik, nämlich, dass ein Alarmlevel hochzählt. Und das ist so wie so eine kleine Uhr, wirklich alle 5 Ticks, wird eine Stufe überschritten, dann passiert irgendwas. Meistens kommt eine neue Wache oder die Wachen werden stärker oder Kameras, die du schon mal gehackt hast, gehen wieder in Feindeshand über. So und so fing es an. Ich habe mich da dieses Gebäude irgendwie so hochgearbeitet. Und damals war das, glaube ich, noch mit Stockwerken oder sowas.
Okay.
Und dann musstest du irgendwann, stellte ich fest, Moment mal, es geht gar nicht darum, das Gebäude irgendwie durchzuspielen, sondern wenn deine Ressourcen am Ende sind, sollst du das verlassen.
Das war die Early Access Version tatsächlich.
Also von meinem Gefühl war das sozusagen die Early Access Version. Das war so, also es geht darum, es geht, also wirklich so klassisch Roguelike, du gehst so tief wie du kannst, und holst Ressourcen, so viel du schleppen kannst, um dich auf das nächste Mal und so weiter und so fort. Und das hatte auch so null Anlass. Und das hat mich doppelt frustriert. Einmal, weil ich das war noch alles so wirklich sehr grob und sehr unbalanciert. Und das andere, weil ich so dachte, also Entschuldigung, wenn ihr Spionage an ein Spiel dran schreibt, dann hätte ich da auch gerne eine Geschichte zu.
Und ja, das hat sich ja geändert bis zum Release.
Und naja, nee, warte, also unten ein Ziel, weißt du, also wirklich ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Und dann war ich von dieser Erkenntnis, dass das wirklich sozusagen nur so ein Roguelike-Gerüst ist. Also inkrementelles
Roguelike. Roguelike-XCOM-like, muss man dazu sagen.
Ja, genau, ein inkrementelles Rogue-XCOM-like. War ich so frustriert, dass ich es also wirklich weggelegt habe. Und gleichzeitig war meinem Hinterkopf aber immer, willst du es schon nochmal ausprobieren, ne? Also vielleicht war es wirklich nur der Early Access. Vielleicht war es wirklich nur der Early Access. So, und dann habe ich jetzt angefangen zu spielen in Vorbereitung auf dieser Sendung. Und da gab es eine Geschichte. Und zwar bist du eben so eine Spionageagentur und wirst halt über den Haufen geschossen, weil irgendjemand hat dich verraten. Und dann wirst du zum großen Gegenschlag ausholen und hast dann eine bestimmte Spanne Zeit. Also die klassische Einstellung ist 72 Stunden. Und in diesen 72 Stunden hast du so eine Weltkarte, da kannst du verschiedene Aufträge ausführen und die dienen wiederum dazu, dass du dann für den Endkampf gerüstet bist. Den ich noch nie geschafft habe. Also das Roguelike ist ja auch sozusagen, du siehst den Boss eigentlich nicht oder erst nur erst sehr, 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 wenn du sehr, sehr lange spielst.
Ja, du nicht.
Fuck you, Siegel. Fuck you. Ich meine, du hast ja nicht Unrecht, aber du hättest es nicht so deutlich sagen müssen.
Ja, Entschuldigung.
Du hast diese verschiedenen Missionen. Es gibt verschiedene Missionstypen, die auch stellenweise aufeinander aufbauen. Also du kannst eine Mission, sag dir mal vorher, also du kannst hier Geld dran schaffen, hier kannst du irgendwie einen neuen Agenten rekrutieren. Und dann gibt es dieses, du kannst hier eine Schlüsselkarte holen, um dann in einer anderen Versionsart in einen Tresor einzubrechen, den du aber nur mit dieser Schlüsselkarte aufmachen kannst. Das ist dann, sind meistens nicht konkrete Schlüsselkarten, sondern wenn du eine Schlüsselkartenvision machst, dann hast du Schlüsselkarte Menge 1. So. Genau. Und das heißt, es gibt also so eine lose Geschichte und dieser Zeitdruck, also jede Mission dauert ein paar Stunden und dann musst du mit einem Flugzeug über die ganze Welt fliegen, das dauert dann auch irgendwie so ein paar Stunden. Zwischendurch kannst du deine Agenten irgendwie aufrüsten. Und das klang und ich habe das angefangen und dann war das auf einmal ganz schön cool. So. Dann fand ich den Roguelike-Aspekt auch irgendwie vertretbar, weil die Level sind dann irgendwie zufällig, du weißt nicht so ganz genau. Und dann war ich trotzdem irgendwann wieder genervt. Und das lag tatsächlich auch so ein bisschen meiner Erwartungshaltung, weil es gibt ja diesen Tick. Ne? Also während du in dem Gebäude bist, geht der Alarmlevel stetig hoch. Und das finde ich zu stressig.
Absolut deiner Meinung. Ich muss zugeben, ich habe es damals auch gespielt, als es rausgekommen ist, relativ kurz nur, glaube ich. Und ich habe es jetzt letzte Woche, eigentlich vorgestern erst, wieder installiert, um ein bisschen clever mitreden zu können. Nur, ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es an der allgemein momentan für mich stressigen Lebenssituation? Mit zwei Kindern eingesperrt in einer Wohnung. Jedenfalls, ich habe es mir 15 Minuten angesehen, habe mich daran erinnert und habe es dann gesehen. Okay, da läuft jetzt ein stressiger Alarm ab. Wenn ich mich nicht beeile und was falsch mache, kriege ich noch mehr Stress. Und ich habe mir dann gedacht, ich will eigentlich nicht noch mehr Stress. Mhm. Und dann habe ich es ausgemacht und habe mir gedacht, ich lass mir von dir alles erziehen.
Ich glaube, das Spiel, also wenn man leiden mag, ist das Spiel, glaube ich, hervorragend, ne? Weil der Stress macht, dass du dich möglichst kurz in einem Level aufhältst. Das heißt, du versäumst die Chance, genug Ressourcen rauszutragen, um den Endkampf zu machen. Und weil
es gibt Risk-Reward klassisch
eigentlich. Es gibt ja diese Roguelikes, wo du dann pro Durchlauf nochmal Dinge besser machen kannst. Das ist hier nicht so. Du fängst halt immer wieder bei Null an. Und das macht es unheimlich schwer. Und ich glaube, das ist mir einen Ticken zu hart vom Design her. Weil das ist auf Frustration ausgelegt und nicht im Sinne von, hey, vielleicht schaffst du es, vielleicht nicht, sondern du wirst es auf jeden Fall nicht schaffen.
Das ist sehr puristisch in dieser Hinsicht.
Und das finde ich schade, weil das für mich wiederum die Erwartungshaltung der Geschichte bricht. Und das, da kann man natürlich sagen, Richter, das ist dein Problem, weil woher hast du dieses komische Ding? Aber, und das ist tatsächlich, stelle ich gerade fest, auch das ähnliche, wie was mich bei Phantom Doctrine gestört hat. Die Erwartungshaltung an ein Spionagespiel ist, das halt sauber spielen zu können. Und das heißt, dieser Tick wäre, wie du es gesagt hast, ab und zu gibt es Missionen, wo das so ist, dann fände ich das vielleicht noch okay. Ne? Ab und zu ist es so, die Leute sind schon in Alarm, und dann musst du halt zusehen, dass du möglichst schnell dein Ziel erledigst und wieder rauskommst. Aber das ist halt immer so. Und das bricht
für mich. Ich muss jetzt ganz kurz einwerfen, dass genau das Phantom Doctrine absolut anders macht, weil da gibt's auch zwei Phasen in jeder Mission, nämlich die Infiltrationsphase, wo quasi dich noch keiner gesehen hat, wo du herumlaufen kannst, verkleidet oder sonst wie, den Alarm noch nicht ausgelöst hast. Und dann gibt's die Kampfphase. Die Kampfphase ist, wie erwähnt, wahnsinnig stressig, es kommen dauernd Gegner nach, aber die Infiltrationsphase, die ist absolut unstressig. Solange du nicht erwischt wirst, kannst endlos brauchen. Du kannst stundenlang herumtüfteln,
ob ich vorher du noch nicht
Weg gehst oder
da,
gehst.
Ich habe dich vorhin so verstanden, man kann ohne Kampf auch auskommen. Es scheint doch nicht so zu sein.
Natürlich. Doch, man kann ohne Kampf auskommen. Im besten Fall kommst du auch ganz ohne Kampf aus. Aber Sache ist, du hast in dieser Infiltrationsphase, wo du dich quasi wie ein Spion hinter den feindlichen Linien versteckst und schaust, wo die Wachen ihre Wege haben und denen ausweichst, so wie es in den klassischen, eigentlich auch in Kommandos oder in ähnlichen Echtzeit-Taktik-Spielen ist, dass du eben die Wege der Wachen anschaust, hinter ihnen vorbeischleichst.
Siegel, Butter bei die Fische. Es gibt zwei Phasen. Die zweite ist die Kampfphase. Genau. Kannst du dir entgehen?
Natürlich, wenn du nicht entdeckt wirst, wenn kein Alarm losgeht und wenn in der Mission, wenn die Mission nicht sowieso auf eine Kampfphase raufläuft. Es gibt manche, die
Geschichtsmäßig, das hast du ja gesagt.
Genau. Aber wenn in einer normalen, zufallsgenerierten Mission, kannst du natürlich ohne Kampfphase kommen. Ich habe, glaube ich, jetzt 40 Einsätze gemacht ungefähr und davon waren vielleicht bei 5 habe ich gekämpft und nicht bei mehreren. Okay. Drum ist es umso seltsamer, dass das Tutorial von Phantom Doctrine dir mindestens ein Drittel lang erklärt, wie du schießt, wie du kämpfst, wie du in den Raum stürzt.
So, aber
habe ich alles nie gebraucht.
Ja. Zurück zu Invisible Ink. So, und dann ist das, dann habe ich ja irgendwie nochmal neu angefangen und dachte so, ja, vielleicht wenn du Beginner machst, wird es irgendwie einfach und so. Aber nee, tatsächlich ist das das maßgebende Element. So, und dann kann ich jetzt also den Hörern, die jetzt zuhören und Hörerinnen und denken so, ja, aber was denn jetzt, wenn euch das nicht abschreckt, dann ist das perfekte Spiel für euch. Also wenn man diesen Stress mag und wirklich dem ständig ausgesetzt sein will, please. Go ahead. Es ist auch dadurch sozusagen ein bisschen einfacher, dass man rewinden kann. Also du kannst je nach Schwierigkeitsgrad irgendwie, ich glaube, 3 oder 5 Mal einen ganzen Zug zurücknehmen und dann nochmal von vorne machen. Genau. Dann war ich schon wieder kurz davor zu sagen, so, ah, fuck this shit, ich mach das aus und spiel das doch nicht. Und dann, weißt du, so, nee, dieselbe Enttäuschung wieder. Und dann habe ich aber entdeckt, und jetzt kann man natürlich sagen, ey, du bist kein echter Gamer, du bist ein Cheater. Du kannst dir die Schwierigkeitsgrad, kannst du dir custom machen. Ja, also die Level irgendwie, ich glaube, es gibt Beginner, Normal, Expert. Die sind im Prinzip eine Ansammlung von, ich glaube, 12 Dingen, die du einstellen kannst. Und eins davon ist, diesen Tick auszustellen. Das heißt nicht, dass gar nichts mehr mit diesen Sicherheitsstufen passiert, sondern es ist immer noch, wenn du zum Beispiel was verkackst, also dieses Netzwerk, von dem ich erzählt habe, was da auch passieren kann, ist, dass du an eine Stelle kommst, wo du zwar etwas hacken kannst, dadurch aber ein sogenannter Demon ausgelöst wird und der kann zum Beispiel die Sicherheitsstufe hochsetzen. Und dann, das lässt sich auch nicht umgehen. Du kannst nur mit Glück vorher rausfinden, was der Demon macht, aber auslösen tust du ihn so oder so, wenn du nicht wiederum Special Equipment hast. Und das habe ich gemacht. Und seitdem spielt es sich für mich perfekt. Also
super, das finde ich wirklich cool, wenn das geht, wenn man wirklich customizen kann, ist es großartig eigentlich.
Na, und weil seitdem ist das so, ist das für mich diese, und das ist einfach meine Erwartung an eine Agentengeschichte, ist halt eben, du gehst wo rein, niemand weiß, dass du da bist und solange du das gut machst, bleibt das auch so. Punkt. Mhm. So, und dann, wenn man das gemacht hat, dann ist es wirklich so, dann hat es für mich, ist es so, die Quintessenz der rundenbasierten Strategie ist ja, das ist wie ein Schachspiel. Und wenn du die perfekte Strategie hast, sozusagen, geht es wie ein Messer durch die Butter. So, das kann natürlich sein, dass es dann irgendwann langweilig wird. Aber dann kannst du wiederum die Schwierigkeitsgrad noch hochschrauben, dann werden die einzelnen Wachen härter oder aufmerksamer oder es gibt einfach mehr. Und von daher ist das jetzt so ein Spiel, wobei ich auch sagen muss, ich kann mir vorstellen, das ist nichts, was man jetzt aus dem Pile of Shame zieht und dann sozusagen für Monate suchtet. Aber für mich wird das, glaube ich, und das löst so ein bisschen, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, Into the Breach ab. Ich habe das ab und zu, dass ich so einen rundenbasierten Strategiefix brauche. Da will ich mal so 2-3 Tage sowas spielen. Und das eignet sich hervorragend, weil die Spielmechaniken sind komplex genug, um eine Herausforderung zu sein, aber nicht so überkomplex, dass du dich erst wieder lange reinarbeiten musst. Du machst das Spiel wirklich auf und guckst, und das ist alles ganz gut. Du hast auch, glaube ich, höchstens 3 Figuren in der Mission. Das ist also alles irgendwie sehr überschaubar. Und von daher lohnt sich das mittlerweile wirklich. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein gut gereiftes Spiel. Also man merkt dem wirklich an, wie das über den Early Access hinaus gewachsen ist und jetzt sozusagen so eine runde Sache ist. Und dazu zähle ich auch diese Schwierigkeitsoptionen, dass man die aus- und anstellen kann dazu. Wenn man sowas sucht, wäre für mich Invisible Ink eine wirkliche Empfehlung.
Was man dazu sagen muss, Invisible Ink kann man eigentlich sowieso blind kaufen, weil die Macher Clay Entertainment sind ja wirklich sowas wie kleine Indie-Götter. Das heißt, die haben ja gemacht von Don't Starve über Mark of the Ninja und Oxygen Not Included. Eigentlich alles, was die gemacht haben, ist eigentlich auf gewisse Art und Weise wahnsinnig toll gemacht, meiner Ansicht nach. Also grafisch und wirklich tipptopp hin und vorn passt alles dran. Und was mich jetzt wirklich sehr erfreut, ich habe es nicht gewusst, weil ich es mir wieder angeschaut habe diese Woche, habe ich in den Schwierigkeitseinstellungen nicht herumgetan. Das wäre für mich wirklich ein Argument, das Spiel auch nochmal zu spielen, weil ich habe es jetzt angefangen zu spielen und habe mir gedacht, das wäre ja alles cool. Weil was mir auch wirklich gut gefällt, auch an Phantom Doctrine, auch an eben dieser Art von XCOM-like, dass es eben innerhalb des Teams, das du hast, ein super Teamwork geben muss. Das heißt, du schickst einen nach vorn, der die Wache ausschaltet, währenddessen hackt der andere den Computer, der dritte lenkt irgendjemanden ab. Das heißt, das gefällt mir eigentlich toll, wenn es wie beim A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mhm. Ja, das können diese Spiele, das unterscheidet diese Spiele, finde ich, auch von XCOM. Bei XCOM ist es ja meistens eher so, okay, wenn am Schluss kein Alien mehr steht, dann war die Runde gut. Bei diesen Spielen, bei Invisible Inc. sowohl als auch bei Phantom Doctrine, ist es ja eigentlich doch ein bisschen diffiziler. Man muss ja nicht reingehen und alle umnieten. Übrigens, das kann man bei Phantom Doctrine machen. Es geht. Man hat nur am Anfang absolut nicht die Agenten und die Bewaffnung dafür, das so durchzuziehen. Das heißt, wenn man lang genug vorsichtig spielt, dann kann man sich den Rambo Squad auch noch zusammenstellen, wenn man unbedingt mag. Bei Invisible Inc. geht's nicht. Ich glaube, da kann man die meisten Wachen überhaupt nur betäuben, wenn ich mich recht erinnere. Und sie machen auch wieder auf, oder?
Naja, nee. Also ja, das ist halt, am Anfang ist es tatsächlich so, du kannst aber relativ schnell Dinge lernen, die das machen. Also zum Beispiel gibt es in späteren Level dann so Geschütztürme. Und wenn du wenn du die Kamera und den zugehörigen Steuerungscomputer und den Geschützturm hackst, dann arbeitet der für dich und er schießt auch die Wachen. Und das ist sehr witzig. Ja. Beim ersten Mal habe ich das, als ich zum ersten Mal gegen mich so, haha, you fools. Dann habe halt diesen Geschützturm gehackt und dann alle Wachen schön dahin gelockt. Was dann passiert ist folgendes, ich hatte vergessen, das wird dir nämlich auch angezeigt, wenn du den Mauszeiger über der Wache hast, ist, dass da steht, trägt einen Herzmonitor. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn der bewusstlos ist, nicht so schlimm. Dann wacht er nach 3 Runden einfach wieder auf. Also ist natürlich ein taktisches Problem, aber kein größeres, weil wenn der Herzmonitor sagt, ey, der Typ ist tot, was passiert dann? Die Sicherheitsstufe steigt. Und das ist wirklich ganz clever gelöst, weil ich finde, es ist ganz oft bei Spielen, die eigentlich Schleichspiele sein sollen, dass du eigentlich nicht dafür belohnt wirst, dass du schleichst, sondern ganz im Gegenteil. Also ganz, das platteste Beispiel ist immer, du schleichst durch ein Ding und was dir dann zum Schluss fehlt, sind die Erfahrungspunkte für die Kills. Weil dir nicht, so, ne, das ist so eine ganz, ganz klassische, wo die Game-Mechanik das Schleichen kaputt macht. Und hier ist das super clever gelöst, dass sozusagen das außer Gefecht schalten, ist viel sinnvoller, weil es dir auf lange Sicht erspart, dass das ganze Gebäude von Wachen geflutet wird.
Das, finde ich, verbindet die beiden Spiele tatsächlich, weil es ist bei Phantom Doctrine ganz ähnlich. Du kannst natürlich auch alle niederschlagen oder erschießen oder so, nur du wirst eben tatsächlich bestraft dafür, dass du eben brutal vorgehst. Ja, das finde ich, das unterscheidet sie eigentlich schon recht, die beiden Spiele von den restlichen XCOM-Likes, die es so gibt. Die sind eben militärisch und die sind eher wirklich taktisch, würde ich sagen, unsere zwei.
Es ist Spiele für Spione wie wir, exakt. Das wollte ich auch gerade sagen.
Wie uns.
Ja, tja. Dann ist er. Also, liebe HörerInnen übrigens, ne, was mich als Feedback auch interessieren würde, ist Folgendes. Jetzt ist es ja so, dass wir die Spiele empfohlen haben. Ich glaube, letztes Mal auch, oder?
Ja,
auch beide empfohlen.
Kritische Jubelperser.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber die Frage ist, also ich kenne das aus dem Radiokontext, da wird mir häufig gesagt so, ja, entschuldige irgendwie, wenn das ein Verriss ist, müssen wir das dann überhaupt machen? Und dann ist ganz klar, ist immer die Sache, schon, wenn es ein bekanntes Spiel ist, ne? Also wenn irgendwie wenn alle darauf warten und dann ist es halt total schlimm, dann muss man schon drüber reden. Aber wenn man irgendwas aus so einer dunklen Ecke rauszieht und dann ist es auch nicht toll, dann kann man sich vielleicht wirklich manchmal fragen, wen interessiert. Und das ist natürlich ein Ding, in das hier auch reinlaufen, ne? Also zu viel empfehlen, vielleicht gut oder vielleicht doch nicht.
Tja, sagt uns, ob wir mehr Schrottspiele vorstellen wollen. Nein, ich finde, für uns ist es schon wichtiger, also für mich persönlich war eine der Motivationen, dieses Format zu machen, ja eben auch vergessene oder zu kurz gekommene Spiele ein bisschen vor den Vorhang zu holen.
Ja, das stimmt.
Die Prämisse der Sendung ist ja, die Prämisse des Podcasts für mich ist jetzt, das bei einem gewissen Spiel zu einem gewissen Thema zu machen und dann abzutesten, ob die gerecht werden diesem Anspruch. Ja. In dem Fall Phantom Doctrine, jawohl ja, aber wirklich, aber auch, wenn man es richtig macht. Sehr viel Spaß.
Ich bin immer noch skeptisch, aber mal sehen. So, das wär's für heute, liebe Spione und Spioninnen. Nächstes Mal sprechen wir über...
Ja, über den Alltagswahnsinn in Spieleform.
Sehr schön. Bis dahin, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Spielt schön.
Stay at home.
Tschüss.
Ciao.